Wir hören zur Predigt heute die Epistel des heutigen Sonntags im Brief des Apostels Paulus an die Römer im 11. Kapitel. Ich will euch dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Denn wie ihr zuvor Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Liebe Gemeinde, ich wäre ganz gerne damals dabei gewesen, als Jesus die Händler aus dem Tempel getrieben hat. Zum einen deshalb, weil Jesus hier eine ganz andere Seite zeigt, eine, die mir vielleicht sehr sympathisch ist, eine impulsive, einmal auf den Putz haut und sich nicht alles gefallen lässt, für eine Sache streitet und auch einmal handgreiflich wird. So ein bisschen Don Camillo. Hat mir immer gut gefallen. Und auf der anderen Seite wäre ich gerne dabei gewesen, um einmal wirklich mitzuerleben, wie das damals dort war im Tempel. Dieser prachtvolle Tempel mit seinen vielen Räumen, Vorhöfen, mit all den vielen Menschen und den Ritualen, die dort stattgefunden haben. Und ich wäre gerne dabei gewesen, weil mir vieles so fremd ist, weil ich es einfach nicht kenne und nie erlebt habe. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr schon einmal einen Synagogengottesdienst besucht habt, dann habt ihr vielleicht auch empfunden, wie fremd doch vieles ist, weil wir es einfach nicht mehr kennen. Die wenigsten verstehen die hebräische Sprache und die Rituale. Und wer gar schon einmal in Jerusalem war und orthodoxe Christen an der Klagemauer hat beten sehen mit ihren Ritualen in ihrer Kleidung, der wird wohl meist eine doch gehörige Fremdheit empfinden zu dem, was wir gewohnt sind, auch in der Art zu beten. Ja, selbst wer bei jüdischen Ritualen wie einer häuslichen Passafeier dabei sein kann, wird ganz schnell merken, wenn er sich nicht intensiv damit beschäftigt hat, da sind viele Dinge, die kennen wir überhaupt nicht mehr und wissen nicht so richtig, wie geht das. Ja, vieles im Vollzug des jüdischen Glaubens scheint uns fremd geworden zu sein. Und doch ist der jüdische Glaube auch unsere Wurzel. Doch kommen unser Christus, unsere Bibel und unser Heil von den Juden. Was wären wir ohne den Juden Jesus von Nazareth? Was wären unsere Gottesdienste ohne die alttestamentlichen Gebete, die Psalmen, wie wir sie heute schon gesungen haben im Introitus oder gebetet vor der Beichte? Was wäre unser Gottesdienst ohne das große hebräische Wort, so ist es, ja, so ist es, Amen. Ohne Halleluja, gepriesen sei Gott, und ohne den Anruf, hilf doch Herr, Hosianna, Herrgott Zebaoth in der Höhe. Christlicher Glaube hat jüdische Wurzeln. Und lange ist das auch aufgrund vieler Dinge, für die wir uns heute zumeist schämen, vergessen und verdrängt worden. Wie sehr Christentum und Judentum zusammengehören, wird in einem Dokument, das im Zweiten Vatikanischen Konzil der römisch-katholischen Kirche in den 60er Jahren aufgeschrieben wurde, sehr deutlich. Ich möchte deshalb daraus ein paar Zeilen zitieren. Die Kirche kann auch nicht vergessen, dass sie durch jenes Volk, mit dem Gott aus unsagbarem Erbarmen den alten Bund geschlossen hat, die Offenbarung des Alten Testamentes empfing und genährt wird von der Wurzel des guten Ölbaums, in den die Heiden als wilde Schösslinge eingepfropft sind. Denn die Kirche glaubt, dass Christus, unser Friede, Juden und Heiden durch das Kreuz versöhnt und beide in sich vereinigt hat. Die Kirche hat auch stets die Worte des Apostel Paulus vor Augen, der von seinem Stammverwandten sagt, dass ihnen die Annahme an Sohnesstatt und die Herrlichkeit der Bund und das Gesetz, der Gottesdienst und die Verheißungen gehören, wie auch die Väter, und dass aus ihnen Christus, dem Fleisch nachstammt, der Sohn der Jungfrau Maria. Auch hält sie sich gegenwärtig, dass aus dem jüdischen Volk die Apostel stammen, die Grundfesten und Säulen der Kirche, sowie die meisten jener ersten Jünger, die das Evangelium Christi der Welt verkündet haben. Soweit dieses Zitat des Zweiten Vatikanischen Konzils. Ein Dokument, das hier in diesen Worten die Worte des Apostel Paulus konkret für uns heute zusammenfasst in ihrer Bedeutung für die Kirche Jesu Christi. Und es ist gut so, liebe Gemeinde, wenn wir uns der engen Verwandtschaft und der Herkunft christlichen Glaubens aus dem jüdischen Glauben bewusst machen. Allzu sehr, und das muss ich nicht vertiefen, weil es ja immer wieder getan wird, aber wir können es nicht unberücksichtigt lassen, allzu sehr lastet auf uns die Schuld der schrecklichen Vergangenheit nationalsozialistischen Hassregimes in unserem Land im letzten Jahrhundert. Die Verfolgung und Ermordung Millionen von Juden. Ja, und das ist das Allerschlimmste. Es lastet auf uns als Kirche, auch auf unserer Kirche, die Schuld, diesem Unrecht nicht genügend entgegengetreten zu sein. Die Schuld der Kirche, die Juden als Gottesmörder abgestempelt und mit wahllosen Bibelzitaten fälschlicherweise beschuldigt haben. Wir als Christen, wir als Deutsche, wir haben, so kommt es mir manchmal vor, alles getan, damit die Juden zumindest bei uns ihr Herz für Jesus verstocken. Christen waren, das müssen wir leider bekennen, über Jahrhunderte ein abschreckendes Beispiel der von Jesus geforderten Nächstenliebe. Die Diskriminierung und Verleumdung der Juden durch die Kirche über die Jahrhunderte ist und bleibt ein Skandal für den christlichen Glauben. Gott vergebe uns die Schuld an seinem Volk. Der Apostel Paulus, liebe Gemeinde, er ringt heute in der Epistel, die wir gehört haben, er ringt um das jüdische Volk. Er verurteilte es nicht, er sagt deutliche Worte, gar keine Frage, aber er ringt um das jüdische Volk. Er will uns deutlich machen, dass unser Verhältnis zu den Juden von Nähe und von Liebe geprägt sein sollte. Und dass auch, obwohl ihr Glaube und ihr Glaubensleben uns als Christen oftmals wohl leider fremd geworden sind. Ja, dass wir ihnen mit Liebe und Verständnis begegnen sollen, appelliert Paulus, auch wenn sie unseren Herrn ablehnen. Sie sind ja das Volk Jesu. Sie sind das Volk der Apostel und Propheten und sind seit dem Bund auf dem Berg Sinai das Volk Gottes. Darum ist Antisemitismus Sünde gegen Gott. Judenhass, liebe Gemeinde, muss man deutlich sagen, ist Verrat an unserem Herrn. Genau aus diesem Wissen heraus und in dieser Liebe zum Volk Gottes hat Paulus die Worte der heutigen Epistel geschrieben. Man merkt, wie er sich quält. Wie er sich quält mit der Frage, was wird aus meinem Volk? Sie lehnen Christus ab, was wird aus ihnen? Sind sie damit verloren? Ist die Verheißung, die Gott ihnen gegeben hat, so fragt sich Paulus, ist die nun verspielt? Und wir? Wir sollten nicht so tun, als ob uns diese Fragen nicht beschäftigen. Wer geneigt ist, allzu schnell das Urteil über die Juden zu sprechen, sollte sich vielleicht auch ganz andere Fragen stellen. Was ist denn mit den Menschen, die wir lieb haben und die Christus ablehnen, weil er ihnen gleichgültig geworden ist? Was ist mit den Menschen, die wir lieb haben, die die Kirche verlassen haben? Was ist mit unseren Geschwistern und Kindern, die nicht mehr zur Kirche kommen? Bedeutet ihnen Christus nichts oder machen sie nur eine Pause? Paulus, liebe Gemeinde, Paulus bittet uns, wenn wir uns diese Fragen stellen, und die stellen wir uns ja, Paulus bittet uns, bescheiden zu werden. Er bittet uns, bescheiden zu werden und voreilige Antworten zu unterlassen. Ich will euch dieses Geheimnis nicht verhehlen, schreibt er, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Das ist auch der Grund, warum Paulus den Christen in Rom, Heidenchristen wie wir, seine Gedanken aufschreibt und sie somit auch uns aufschreibt. Glaubt nicht, dass ihr klüger, frommer, besser seid als die Juden und alle, die nicht an Christus glauben. Bilden wir uns bloß nichts auf unseren Glauben ein. Wie sieht er denn manchmal aus, unser Glaube, wenn wir ins Wanken kommen und zweifeln und fragen und hinterfragen? Ja, wir möchten glauben in fester Gewissheit. Aber das wissen wir alle, wie oft rückt uns doch im Leben, besonders durch gewisse Ereignisse und manchmal auch zwischenmenschliche Dinge, der Zweifel und Unglaube auf den Pelz. Oder die Lieblosigkeit im Umgang miteinander. Wie oft ist der Glaube erstarrt, ausgetrocknet. Vielleicht manchmal, wenn auch gute, aber doch bloße Angewohnheit. Ich glaube, ich fange mit mir an, wir haben alle Grund, auf dem Teppich zu bleiben. Etwas weiteres über diese Bescheidenheit hinaus will Paulus uns deutlich machen. Er will uns deutlich machen und sagt es ganz deutlich, nur weil die Juden das Evangelium abgelehnt haben, also die Mehrheit, nicht alle natürlich, nur weil sie es abgelehnt haben, ist es zu uns Nichtjuden gekommen. Paulus ging mit seiner Botschaft zuerst in die Synagoge, wie die ersten Christen auch lange, bis man sie rausgeschmissen hat, natürlich in der Synagoge waren. Erst danach wendet sich Paulus den Heiden zu. Dass wir Christen werden dürfen, dass Gott auch uns als sein Volk angenommen hat durch das Blut seines Sohnes, das haben wir, und das hört sich merkwürdig an, dem Unglauben der Juden zu verdanken. Ein eigenartiger Zusammenhang, bei dem sich sicherlich die Frage einstellt, warum wir denn nicht miteinander Heiden und Juden zum Glauben an Christus kommen konnten. Warum denn dieser Weg? Warum? Warum? Kann ich euch nicht beantworten. Gott ist der Herr der Geschichte. Wer könnte ihn schon verstehen? Doch über allem, so viel kann und soll ich sagen, über allem steht die große Hoffnung. Ich will euch dieses Geheimnis nicht verhehlen, sagt Paulus, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung, ja, ist einem Teil Israels widerfahren. So lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Wir dürfen hoffen, aber auch beten und bitten für die Juden und alle Menschen, die Christus nicht in ihrem Herzen tragen. Wir tun es in der Hoffnung um die Barmherzigkeit Gottes. Auf wen sollten wir uns denn sonst verlassen, wenn nicht auf ihn und diese Welt, die er so sehr geliebt hat, dass seine Güte in Christus nun allen Menschen gilt? Und das ist klar. Und das sei bei aller Hinwendung und aller Schätzung der Wurzel unseres Glaubens im Judentum auch offen gesagt. An Christus geht kein Weg vorbei. Es hängt letztendlich alles von Gott und seinem Wirken ab. Deshalb fordert er uns, dich und mich auf, die Menschen aller Welt an Christus zu glauben. Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und alle Aufforderungen, und das Neue Testament ist und die Evangelien sind ja geradezu voll von diesen Aufforderungen, Jesu zu ihm zu kommen, richten sich an alle Menschen und bitte auch natürlich an sein auserwähltes Volk. Ich halte es für einen großen theologischen Irrtum, dass inzwischen viele evangelische Kirchen die Verkündigung des Heils und die Verkündigung Christi unter den jüdischen Brüdern und Schwestern aufgegeben haben. Es geht um die Art und Weise, wie, das ist klar. Aber es geht auch darum, dass diese Botschaft allen Menschen gilt. Aber das geht auch nicht ohne seine Hilfe. Verstockung aber, auch das müssen wir festhalten, Verstockung gilt nicht nur Israel. Auch wir sind oft genug verstockt, stolz und eitel. Ich kann doch letztendlich als Mensch viel leichter Nein zu Gott sagen als Ja. Ich kann mich letztendlich nicht allein selbst für Christus entscheiden. Mir ist Erbarmung widerfahren, singen wir immer wieder. Erbarmung, derer ich nicht wert, das zähle ich zu dem Wunderbaren. Mein stolzes Herz hat's nicht begehrt. Nicht einmal begehrt, liebe Gemeinde. Von Schaffen wollen wir gar nicht reden. Unser stolzes Herz hat's nicht einmal begehrt. Meine menschliche Natur ist ganz anders. Meine menschliche Natur sagt mir, du kannst selbst alleine zurechtkommen. Du brauchst niemanden, du schaffst das. Ich will mir nichts schenken lassen, sagt mir meine menschliche Natur. Da muss ich mich auch nicht bedanken und dann ist es mein Werk. Doch Gott hat sich in Christus meiner erbarmt, mich in der heiligen Taufe angenommen, mir den Glauben geschenkt, auch wenn der manchmal kleiner ist als ein Senfkorn. Weil das so ist und Gott so barmherzig ist, haben wir Grund zur Hoffnung für uns, für die Juden, für die, die Christus noch nicht kennen oder ihn verdrängt oder vergessen haben. Wir empfehlen Sie und uns alle der Barmherzigkeit Gottes. Auf diese Barmherzigkeit verlässt sich der große Apostelfürst Paulus. Am Ende sagt er, wenn das Evangelium Jesu Christi um die Welt gegangen ist und alle Heiden es annehmen, dann wird auch das Herz der Juden auftauen und sie werden an den glauben, den sie so lange abgelehnt haben. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. In diesem Erbarmen ist und bleibt das jüdische Volk das auserwählte Volk. Sind sie Geliebte um der Väter willen? Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Freuen wir uns doch darüber. Denn diese Treue Gottes gilt doch auch uns seit unserer Taufe. So wie wir immer wieder singen, mein treuer Gott, auf deiner Seite bleibt dieser Bund wohl feste stehen. Wenn ich ihn aber überschreite, so lass mich nicht verloren gehen. Nimm mich, dein Kind, zu Gnaden an, wenn ich hab einen Fall getan. Auf diesen Gott dürfen wir alle hoffen. Auch wenn wir traurig sind über die, die der Kirche den Rücken gekehrt haben, mit dem Glauben nichts mehr am Hut haben. Gott hat ihnen in der heiligen Taufe sein Wort gegeben. Und er ist treu. Er wartet. Er wartet geduldig, nimmt Enttäuschungen und Unglaube hin. Er wartet, bis seine Stunde gekommen ist. Ja, unser Gott leidet an unserer Verlorenheit. So wie Jesus heute über Jerusalem weint. Er leidet am Unglauben seines auserwählten Volkes, am Unglauben der Menschen und unserer Lieblosigkeit, unserer Schuld. Er leidet an der Unvollkommenheit seiner irdischen Kirche. Und wenn auch sein Gericht unausweichlich ist, seine Barmherzigkeit ist größer und wird siegen. Sein Vaterherz wird das letzte Wort haben. Gelobt sei der Gott Israels, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Amen.